Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner göttlichen Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Lasset uns beten, oh Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in demselben Geist das erkennen, was recht ist und alle Zeit seines Trostes erfeuern dürfen durch Christus, unseren Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser. Unbeflecktes Herz Maria, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Pius X. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Jetzt möchte ich zu diesem Thema kommen, das natürlich sehr, sehr heikel ist und sehr, sehr wichtig. In Wirklichkeit ist es eine kurze, eine Zusammenfassung meines dritten Buchs über Fatima, das ich bereits im zweiten Buch angekündigt habe. Und der Umfang, zu meinem eigenen Erstaunen, eben ist in diesem dritten Buch noch viel dicker geworden als vom ersten und dem zweiten. Das dritte Buch hat in Englisch etwa fast 200 Seiten. Das wird dann auf Deutsch 250 geben. Es tut mir leid. Aber so ist es halt geworden. In diesem dritten Buch, im ersten Kapitel, möchte ich die ganzen wunderbaren Früchte, die Resultate von Fatima zeigen, besonders, wie ich kurz in der Predigt heute Morgen angesprochen habe, die ersten 50 Jahre nach Fatima, nach der Erscheinung. Hier ist es ganz, ganz eindeutig, Portugal, die wunderbare Veränderung von Portugal, sowohl was das kirchliche Leben betrifft, aber auch das soziale Leben, das wirtschaftliche Leben und das politische Leben. Das ist eine ganz interessante Geschichte, nicht nur für einen Historiker, sondern eine wirkliche, ganz konkrete, wenn ich so sagen, Anwendung, was die Mutter Gottes eben tun kann. Und die liebe Frau von Fatima hat in kürzester Zeit ein Land, das völlig im Abgrund lag, in jeglicher Beziehung, religiöser, sozialer, politischer, wirtschaftlicher Beziehung, umgestülpt und zu einem Idealland gemacht, das katholische Land eben, das zusätzlich noch von beiden Kriegen, von dem spanischen Bürgerkrieg und vom Zweiten Weltkrieg, wunderbar bewahrt worden ist. Dass ich versuche, in diesem ersten Kapitel aufzuzeigen und damit auch die ganzen anderen Länder, wo die Mutter Gottes so wunderbare Dinge gewirkt hat. Spanien, überhaupt die ganze Welt. Die wunderbaren Früchte. An seinen Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist jetzt der Titel dieses ersten Kapitels. Und insbesondere eine ganz besondere Persönlichkeit, die eben von der lieben Frau von unserer lieben Frau von Fatima, vom unbefleckten Herzen ganz besonders geleitet worden ist. Und das ist der große Papst Pius XII. Und man sieht hier ganz deutlich, wie Pius XII eben, solange er sich an die liebe Frau von Fatima hält, mehr oder weniger, wenn ich so sagen kann, ihre Bitten erfüllt und sozusagen bis 1951 der Fatima-Papst ist, kommt die Kirche, die katholische Kirche hat ihre, will ich so sagen, ihren letzten großen Glanz durch diesen Papst und insbesondere dadurch, dass er Instrument und Werkzeuge der Mutter Gottes gewesen ist. Und dann, das zweite Kapitel heißt Fatima verachtet. Und hier sehen wir die Folgen. Seit 1946 beginnt eine Kampagne gegen Fatima durch einen einzigen Jesuitenpater, Pater Danis. Und dieser Pater Danis, ein Belgier, verbreitet seine Ideen über ein Fatima I und Fatima II. Er behauptet, wie ein typischer Modernist, die echte Fatima, das ist, was wir wissen von den drei Kindern, was Anfang war, die Mutter Gottes ist erschienen, okay, die Kinder haben sie gesehen. Aber alles das, was später von der Lucia niedergeschrieben ist, viele Jahre später, das ist, um es kurz zu sagen, mehr oder weniger ein Gefasel, eine Meditation oder das Gefühl oder die Vision, die persönliche Auffassung dieser Lucia, die wahrscheinlich dann manchmal mehr oder weniger viel oder wenig dazu gedichtet hat, sich geirrt hat und ihre eigenen Visionen und ihre eigenen Ideen und ihre eigenen, wenn ich so sagen, religiösen Gefühle da hineingebracht hat. Und auf diese Art und Weise kann man natürlich Fatima völlig vernichten. Zunächst wurde dieser Mann angegriffen, ganz stark, ganz besonders von allen Spezialisten von Fatima, allen diejenigen, die Fatima promovierten auf der ganzen Welt. Wir haben die ganze Liste dieser großartigen Priester, Bischöfe, Persönlichkeiten, auch Bischof da Silva, derjenige, der das dritte Geheimnis eben in seinem Safe, in seiner Diözese von Leiria bis 1957 behalten hat. Aber leider ist es so, dass dieser Pater Danis, weil er viele Freunde unter den Neomodernisten hatte, er war einer der berühmten Vorläufer des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freund von Schillebecks, auch von seinem Land, von Graner und von den französischen Congar und de Lubac. Und die haben dann mehr und mehr diese Kampagne gegen Fatima entfacht. Nicht so sehr, weil sie jetzt etwas gegen Fatima hatten, als solches gegen die Erscheinung, sondern weil sie ganz und gar nicht einverstanden waren, was die Mutter Gottes für einen Katechismus durch Schwester Lucia gegeben hat. Höllenvision und diese ganzen Sachen. Und dadurch, dass sie eben modernistisch waren, wollten sie dieses Fatima wegwischen. Und leider ist es so gewesen, dass sie ab 1950, 51 Einfluss bekamen in Rom. Wie das genau geschieht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass der Kardinal Bea, ein Vorläufer des Modernisten und des Modernismus und ganz besonders Ökumeniker mit den Protestanten, der Beichtvater von Pius XII. Geworden ist. Und auf diese Weise, wir wissen es nicht genau, aber jedenfalls hat Pius XII. Einen Umschwenker gemacht, ungefähr im Jahr 1952, und hat dann langsam aber sicher Fatima weggelassen. Am Schluss seines Lebens, die letzten 4 Jahre, überhaupt nicht mehr von Fatima gesprochen. Und das Wichtigste, was dabei ist, in diesem Sinne auch die ganzen Vorbereitungen der Erklärung des Dogmas, das verkündet werden sollte und das vorbereitet war, bereits zur Verkündung der Mittlerschaft Mariens, wurde auch im selben Augenblick eben auf die Seite gestellt. Man sieht das ganz deutlich, die Theologie hat einen Umschwenker gemacht. Pius XII. Hat sich, wenn sich so sagen kann, von Fatima distanziert. Und somit hat die antifatimistische Gruppe in Rom Überhand genommen, während in Fatima, in Portugal, in vielen Ländern der Welt die Bischöfe ganz, ganz für Fatima waren. Und so kam dann Papst Johannes der 23., der selber von Fatima nichts wissen wollte, das ist ganz klar. Er hat das Zweite Vatikanische Konzil einberufen, wie Sie auch ganz gewiss wissen. Und klar, diese ganzen Modernisten, die noch Pius XII. Verurteilt hat, wieder einberufen, die wurden ja die Experten des Konzils und die wahren Macher des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und in diesem Augenblick kam das berühmte Jahr 1960. 1960 wurde von der ganzen Welt, hat man auf Fatima geschaut, weil es hieß ununterbrochen, 1960 soll das dritte Geheimnis veröffentlicht werden. So ist es der Wille Schwester Lucias, so ist der Wille der Mutter Gottes. So hat es auch Pius XII. Gesagt, der ja die ganzen Dokumente von Fatima eben erbeten hat nach Rom. Sie wurden nach Rom geschickt. Und wir wissen, dass das dritte Geheimnis, die ganze Dokumentation, das heißt alle Schriften über Fatima, alles, was Schwester Lucia geschrieben hat, alle Konferenzen, alles, was über Fatima gewesen ist, ist eine riesige Kiste, wenn ich so sagen kann, von Archiven. Die gingen ins Archiv der Glaubenskongregation, aber das dritte Geheimnis ging in den persönlichen Safe, genannt Barbarigo, der auf dem Büro, seines Privatbüros ist, in seinen Privatgemächern. Und dort wurde das dritte Geheimnis bewahrt. Pius XII. Hat es nicht gelesen und hat ja selber gesagt, ja, die Mutter Gottes will sowieso, dass es erst 1960 ist und das ist nicht mehr meine Zeit. Und als Papst Johannes der 23. 1960 eben kam, da wurde nach großem Erwarten plötzlich wurde bekannt, das dritte Geheimnis wird nicht veröffentlicht. Und nun kommen wir eben über die Erklärung. Die Verachtung von Fatima geht dann weiter, dadurch, dass nach dem Konzil mit dem Besuch von Papst Paul dem VI. 1967 für die 50-Jahr-Feier von Fatima, eben Fatima ganz klar von den Modernisten sozusagen eingenommen wird. Fatima wird verändert. Die ganze Literatur, die jetzt vorher war, verschwindet. Eine völlig neue Literatur wird angepriesen, angeboten. Selbstverständlich die Erscheinungserklärungen, aber die wichtigsten Punkte von Fatima werden nicht mehr erwähnt. Man wirft es unter den Tisch, also man redet nicht mehr von der Verbreitung der Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens. Seit 1967 mit Paul dem VI. Verschwinden auf der ganzen Welt die Herz-Maria-Sühne-Samstage, die vorher sehr verbreitet waren, langsam aber sicher, und eben die ganzen Forderungen unserer lieben Frau, die wir jetzt gestern und in meinen Büchern klar betrachtet haben. Und somit wird Fatima mehr und mehr zu einem, wenn ich so sagen, zu einer der vielen Erscheinungen, wo die Mutter Gottes erschienen ist, wo die Mutter Gottes ihr liebes Herz zeigt und ihre Kinder empfängt und wir mit ihren Sorgen und Nöten zu ihr kommen und die uns hilft und die uns beisteht und die uns lieb hat und so weiter und so fort. Und auf diese Weise tun wir Prozessionen machen. Alles das, was in den Modernismus absorbiert werden kann, wird in Fatima weitergemacht. Aber mehr noch, in Fatima wird dann ganz klar, eben dadurch, dass so viele Leute dahin kommen, immer noch mehr, wird dann Fatima umgestaltet zu einer Bastion des Modernismus. Die Leute sollen dort eben auch, will ich so sagen, präpariert werden, den Modernismus zu empfangen. In Fatima sind Kongresse von Modernisten in den 70er Jahren. Da baut man über die Capellinia ein komisches Gebilde, das Sie ja heute auch noch sehen, das schon sehr modernistisch ist, mit seinem Klotz. Auf diesem Klotz werden die neuen Messe allen gepredigt. Da kann man die alte Messe gar nicht mehr lesen. Dann eben nach und nach wird das Ganze modernisiert. Modernisiert in diesem Sinne, dass eben die authentische Botschaft von Fatima, die wichtigsten Punkte von Fatima, völlig unterschlagen werden. Nun bleiben aber zwei, wenn ich so sagen, Punkte, die eben den Stein des Anstoßes sind. Und nun kommt eben das ist die Weihe Russlands dem unbefleckten Herzen gegenüber. Das wird immer verlangt, das verlangt die Mutter Gottes und die Schwester Lucia, die hört nicht auf, eben darum zu bitten. Was macht man jetzt? Das ist sicher eine Gnade, die Johannes Paul II. Empfangen hat. Bereits Pius XII., der hat eben auf die Bitten Schwester Lucias teilweise geantwortet, und das gab auch Gnaden. Er hat die Weltweihe an das unbefleckte Herz Mariens, ein wunderschönes Gebet gemacht, das einmalig ist und sicher viele Gnaden gegeben hat. Es wäre mitten während dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Gebet beten wir oft an den Ärzten-Sühne-Samstagen. Dann hat er 1952 sogar Russland in einer ganz privaten Weihe dem unbefleckten Herzen geweiht, aber natürlich nicht, wie die Mutter Gottes es verlangt hat. Und Schwester Lucia hat ihm immer gesagt, nein, es ist lieb, dass sie es gemacht haben, es ist gut, aber es reicht nicht. Das ist nicht, was die Mutter Gottes möchte. Und dann wurde Schwester Lucia abgesägt. Sie kam in den Karmel, sie durfte in den Karmel eintreten 1948, hatte aber immer die Möglichkeit zu sprechen. Man hat viel von ihren Interviews bis 1954, 55 und dann wird sie zum Schweigen verurteilt. Nur ganz gewisse Personen haben Zugang zu ihr. Und dann hört man noch hin und wieder etwas von ihr, aber dieses Schweigens, die Verpflichtung zum Schweigen wird immer strenger, bis sozusagen etwa in der Mitte der 70er Jahre, als das nicht aufhört, wird sie praktisch von der Welt völlig abgeschnitten. Niemand außer der die Erlaubnis von Rom bekommt, darf überhaupt mit ihr sprechen. Und wenn jemand mit ihr sprechen kann, insbesondere ihre eigene Familie, dann immer nur mit Zeugen. Immer nur mit Zeugen, dass also da nichts Privates durchgeht. So sieht es aus. So wurde die Schwester Lucia bis zu ihrem Lebensende übrigens zum Schweigen auferlegt. Und somit ist der Hauptzeuge eben abgeschaltet. Und nun kommt Johannes Paul II., der zunächst einmal von Fatima nicht Besonderes wissen will, aber er macht eine Wallfahrt dahin, weil er die ganze Welt besucht, sieht die großen Massen, er liebt die Massenveranstaltungen. Und dann kommt das Attentat. Das Attentat muss ihm mit Sicherheit einen Schock gegeben haben und er möchte etwas für die Mutter Gottes tun. Das sieht man ganz genau. Und deshalb wird er wieder, was weder Johannes der 23. noch Paul der 6. gemacht hat, wird er wieder zurückgreifen auf die Weihe. Und so möchte er eben jetzt diese Weihe vollziehen. Drei Weihen hintereinander, 82, 84, 85, die aber absolut nicht im geringsten den Forderungen der Mutter Gottes entsprechen. Nie verlangt er von den Bischöfen der ganzen Welt, nie spricht er von Russland als solchem, er spricht nur von der Welt und den Menschen und denen, die eben in Schwierigkeiten sind. Und insbesondere, außer mit einer Ausnahme, spricht er nie von Weihe. Das präzise Wort von Weihe ist Konsekratio. Die Konsekration ist die ganze Hingabe. Er spricht von einer, ich kann es gar nicht auf Deutsch sagen, in Polnisch heißt es Zawierzenie, in Englisch heißt es Entrustment. Ich empfehle, eine Anempfehlung würde man sagen auf Deutsch. Das ist natürlich nicht ein Wort, das man da benutzt hat. Man benutzt auf Deutsch wahrscheinlich auch dasselbe Wort Weihe. Aber in Wirklichkeit ist es ein ganz, ganz anderer Schritt. Wenn ich jemandem etwas anvertraue, dann bleibt es mein Eigentum. Wenn ich ihnen meinen Geldbeutel anvertraue, dann behalten sie den mal für eine Weile, aber dann möchte ich ihn wieder zurückhaben. Hä? Oder wenn ich dem Pater mein Auto anvertraue, dann weiß es, es bleibt mein Auto. Hä? Wenn der Pater sagt, Dankeschön, schönes Geschenk, halt mal, Moment. Hä? Aber die ganz Hingabe, das heißt, ich gebe mich hin und dann gehöre ich nicht mehr mir. Dann gehört es wirklich dem anderen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also diese kleinen, diese wichtigen Dinge. Nun werden wir ganz besonders überrascht, dass tatsächlich in vielen Jahren hört man nichts. Und 1989 gibt es nun 5 Briefe. Die Schwester Lucia hat immer alle Briefe handgeschrieben. Sie konnte mit der Maschine nicht schreiben. Das konnte sie nicht. Das wurde ganz klar. Das sagen sogar alle Modernisten. Hat sie nie gelernt. Und trotzdem gibt es 5 Briefe mit der Maschine geschrieben, die nicht einmal unterschrieben sind von der Schwester Lucia. Und aus diesen Briefen, in diesen Briefen, die geschrieben sind, wie ich würde sagen, von einer modernistischen Dame, die also von der Einheit der Gläubigen und der Welt und der Vereinigung der Christen, also richtige modernistisches Wischwas in den Geschrieben, was die Lucia, Wörter, die sie nie in ihrem Leben benutzt hat, dass man schon daher sieht, dass es falsch ist. Aber auf einen Brief beruft man sich, wo die Lucia sagen würde, ja, der Heilige Vater hat die Russland dem unbefleckten Herzen geweiht, die Mutter Gottes ist zufrieden. Dieser Brief wurde analysiert an einen deutschen Herrn Wölker geschrieben, den es gar nicht gibt. Das hat man übrigens alles analysiert. Der Brief war nicht unterschrieben. Und in diesem Brief finden sich krasse Irrtümer. In diesem Brief schreibt die Lucia von einer Weihe, die Paul der VI. In Fatima abgelegt hat, was er nicht getan hat. Also dieser Brief ist voll von Irrtümern. Wenn der von Lucia wäre, dann wäre die entweder verrückt geworden, oder sie hätte einfach den Verstand verloren, oder sie wäre zu einer Lügnerin geworden. Sie kann nicht solche Sachen erzählen, die nicht stattgefunden haben. Und wo findet sich dieser Brief wieder? Im berühmten Dokument, das Rom herausgegeben hat, anlässlich der Veröffentlichung des dritten Geheimnisses. Das ist das berühmte Dokument Fatima 2000, vom 26. Juni 2000, wo wir das dritte Geheimnis von Fatima eben bekommen. Diese berühmte Vision, die Sie kennen, diese Vision. In diesem Dokument wird natürlich vieles gesagt. Es ist ein riesiges Dokument mit über 70 Seiten, das verschiedenste Kapitel enthält, verschiedenste Teile. Und ein Teil von denen ist die ganze Auflistung der Geschichte. Und in diesen Teilen will man behaupten, dass die Schwester Lucia ist einverstanden. Sie hat selber gesagt, Russland ist dem unbefleckten Herzen geweiht. Die Sache ist fertig. Man braucht überhaupt nicht mehr da zurückzugehen. Das Dokument vom Jahr 2000, das ist also ein Dokument, das in dieser Hinsicht eben eine Fälschung in sich behält. Das dritte beschäftigt sich mit dieser Verweigerung, Russland dem unbefleckten Herzen zu weihen, die bis heute ansteht. Das ist das dritte Kapitel. Das vierte Kapitel in diesem Buch, das ist ein Aufweis, dass dieses dritte Geheimnis, das uns jetzt dargestellt worden ist, als eine Vision, wo die Mutter Gottes nichts sagt. Die Vision mit diesem Bischof in Weiß, der dann getötet wird, der Engel, die Mutter Gottes, dann gewisse Dinge, die befremden, die man sonst in Fatima nie hört. Es handelt sich vom Blut der Märtyrer. Das Blut der Märtyrer, was natürlich wahr ist, das Blut der Märtyrer ist eine Quelle von vielen Gnaden, das wissen Sie auch. Aber es sind Engel, die dieses Blut der Märtyrer sammeln und mit silbernen Gießkannen eben über die Welt, über die Seelen sprühen, oder wenn man das sagt. Nun, dieses offenbarte Geheimnis von Fatima, die Analyse, die da im vierten Kapitel gemacht wird, besteht darin, dass man also ganz klar eine Unzahl von Argumenten, die übrigens auch unser lieber Pater Myra, das ist vielleicht derjenige, der von der ganzen Welt am meisten die ganzen Dokumentationen und alles, was je über Fatima, über dieses Geheimnis gesagt und geschrieben wird, irgendwie in seinen Archiven hat und zusammen gesehen hat, wo es ganz klar ist, auch das Fatima Center vom verstorbenen Pater Gruner, wo ganz klar in Beweisform über 30 Argumente gegeben werden, das, was wir als drittes Geheimnis erhalten haben, ist sicher nicht das ganze dritte Geheimnis. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, Erklärung. Eines ist ganz sicher, dass das Wichtigste im dritten Geheimnis auf jeden Fall fehlt. Eine andere Erklärung ist, dass man eben die Authentizität dessen, was hier als drittes Geheimnis uns, wenn ich so sagen, übergeben worden ist, in diesem Jahr 2000 Dokument, eigentlich nicht das dritte Geheimnis ist, nicht einmal ein Teil ist. Darüber sollten sich jetzt die Spezialisten den Kopf zerbrechen. Hier gibt es viele für, vielleicht und wider. Und ich möchte jetzt das nicht behandeln. Wir möchten darauf hingehen, um jetzt den wesentlichen Inhalt des dritten Geheimnisses eben zu erfassen. Das ist der Sinn dieses Vortrages und besteht und ist eigentlich das ganze fünfte Kapitel ist dem gewidmet. Das ist eben, was ich sagen möchte als Einleitung. Was ist der Sinn eines solchen Vortrages oder einer solchen Überlegung, der Inhalt des dritten Geheimnisses? Wir müssen hier ganz klar und ganz eindeutig von irgendwelchen Sensationsgelüsten abgehen. Es gibt in uns es ist wie einer Hunger hat, wie ein Bub gern ein Eis essen will. So will unser Verstand immer Nervenkitzel haben. Wenn man es nicht kennt, dann will man es irgendwie kennenlernen. Man möchte hinter die Kulissen schauen, nicht? Und dann kommt so eine richtige ganze Ding. Was ist dahinter? Was ist da? Was hat da gesagt? Was hat der gesagt? Und wie geht das? Und so ist man wirklich interessiert nur an Sensationen. Die Sensationlust ist eine ganz große Gefahr. Das ist übrigens in der Tradition verbreitet, weil da kommt irgendeiner, verbreitet einen Zettel, die Mutter Gottes ist in Goldau erschienen oder in Zürich oder am Flughafen oder weiß ich wo und kommt ein ganzes Ding, die Mutter Gottes hat das gesagt, so geht's dann. Das ist sehr wichtig für uns, dass wir uns nicht vergelstern lassen durch solche Dinge. Es ist sehr wichtig, wenn wir in diese Richtung gehen, dann verstehen wir von der Mutter Gottes nicht mehr. Die Mutter Gottes will nicht, dass wir uns der Sensationslust abgeben und jedem versponnenen Visionär, der irgendwo sich selbst ernennt, nachrennen. Wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein. Der Teufel ist ein Meister. Er spielt sich auf als wie ein Engel in Lichtgestalt. Denn der Engel, der Lichtengel, in Wirklichkeit ist es der Satan, er kann sich ohne weiteres in eine schöne, liebe Frau, in ein liebes Mädchen verkleiden, nicht wahr? Und jeder würde meinen, das ist die Mutter Gottes. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und das betrifft auch das dritte Geheimnis. Die Liebe zur Wahrheit ist hier ganz wichtig. Wir wissen, dass die Botschaft unserer lieben Frau verachtet worden ist und bis zum Extremen in den Schmutz geworfen worden ist seit letzten 50 Jahren. Und insbesondere von denen, die die Mutter Gottes verteidigen sollten. Und deshalb ist es sehr wichtig, ist es unsere Pflicht, dass wir das, was wir wissen, was ganz sicher ist, ans Licht bringen. Für unser Heil. und für die Ehre der Mutter Gottes. Wenn die Mutter Gottes etwas gesagt hat und ich weiß, wenigstens um die großen Züge, dann muss ich das auch aufnehmen. Das ist der Sinn. Wir müssen auch wissen, dass wie wichtig sind doch die Botschaften unserer lieben Frau. Jedes Wort, das die Mutter Gottes in Fatima gesagt hat, ist wie ein Licht für in unserer Finsternis, wie ein Blitz in der Nacht, und der uns so viel erleuchtet, so viel Kraft gibt, so viel Licht und Weisung. Wenn also das jedes Wort der Mutter Gottes seit der ersten Engelserscheinung betrifft, so dürfe es auch diese Worte der Mutter Gottes sein, die eben noch verborgen sind, die nicht veröffentlicht worden sind, die 1960 veröffentlicht worden hätten sollen. Es ist ganz klar, es ist sicher sehr, sehr wichtig für unser eigenes Heil zu wissen, was muss das sein, wenn die Mutter Gottes so sehr insistiert, 1960 soll es gesagt werden, nicht wahr? Und dann wissen wir genau, dass diese Worte gesagt werden, es betrifft die Kirche, es betrifft den Heiligen Vater, es betrifft die ganze Welt. Sehen Sie, wenn etwas unser Heil betrifft, in den schwierigsten Zeiten der Welt, wo die Mutter Gottes uns Licht gibt für die letzten Zeiten, um uns zu verstehen zu lassen, wie es jetzt steht und was wir tun haben, dann ist es höchste Zeit, dass wir darum wissen. Das ist der Sinn, der tiefe Sinn dieser Schrift oder dieses Kapitels. Es wäre eine Sünde von uns, wenn wir wissen durch die verschiedensten, sichersten Quellen, das hat die Mutter Gottes da sicher gesagt, und würden ihnen das verheiligen, nur weil wir eben zu feige seien, um hier mit den Modernisten Kampf aufzugehen. Es ist sehr wichtig, dass jedes Wort und jede Geste unserer lieben Frau haben einen geistlichen Sinn, einen tiefen Sinn, der uns einführt in die Tiefen Gottes und uns Kraft gibt. Und diese Kraft sollen wir eben durch die Behandlung und durch die Meditation dieses dritten Geheimnisses haben. Wenn Sie diese Intention und diese Absicht nicht haben und nur jetzt einfach wissen wollen, was der Pater uns erzählt, was jetzt das dritte Geheimnis beinhaltet, um ein bisschen mehr Sensationsgelust zu haben, dann haben wir nichts gewonnen von diesem Vortrag. Und dann haben wir auch keine marianische Mission mehr gemacht. Dann sind wir der Mutter Gottes nicht näher gekommen, sondern nur unserem Sensationsgelüste haben wir dann stattgegeben. Das dürfen wir nicht. Und wie ich schon gesagt habe, ganz Fatima ist ja wie ein Mosaik. Jetzt habe ich schon 5-mal gesagt, dass die ganzen grausen Wirklichkeiten der Mutter Gottes zusammenfügt und ihr gar Gesamtbild gibt. Nun fehlt in diesem Mosaik noch ein letztes Steinchen. Dieses letzte Steinchen im Mosaik ist dieses berühmte dritte Geheimnis. Das heißt, dass im dritten Geheimnis will die Mutter Gottes uns noch etwas Besonderes enthüllen, was ihr unbeflecktes Herz, die Bedeutung ihres unbefleckten Herzens betrifft. Und deshalb vielleicht auch das Tiefste, was sie uns noch sagen will, über das Geheimnis ihres unbefleckten Herzens, über die Größe und die Macht ihres unbefleckten Herzens. Ich bin dafür überzeugt. Und weil sie ja unsere letzte Hoffnung ist und der Weg, der uns zu Gott führt, ist es klar, dass wenn diese ihre letzte Enthüllung mit diesem dritten Geheimnis, mit dieser letzten Unbekannten eben noch nicht bekannt ist, sieht man ganz klar dahinter, das ist der Teufel. Der Teufel will das aufhalten, will das unbedingt zurückhalten, weil er sieht, wenn das enthüllt wird, dann kriegt er den Schlag und vielleicht den Schlag, der ihn endgültig eben entmachtet. Sehen Sie. Und aus diesem Grund möchten wir 6 Quellen anführen, die uns das Geheimnis, das dritte Geheimnis eben offenbaren möchten. Die erste Quelle ist die Hierarchie der Kirche. Was hören wir von der Hierarchie? Ich muss zusammenfassen, weil die Zeit natürlich ganz kurz ist. Zunächst einmal sagt die Hierarchie ziemlich viel über das dritte Geheimnis von Fatima. Zunächst einmal gibt es den Johannes den 23. Er hat das Geheimnis gelesen, das ist ganz klar. Das Vatikanische Dokument 2000 gibt es zu. Er sagt, er lässt seinen Nachfolgern die Interpretation dieses Dokuments. Er sagt in einem Treffen mit den Kardinalen, die dieses Thema betreffen, das, was hier drin steht, das betrifft nicht mein Pontifikat. Kardinal Otti, diese Quelle habe ich von Pater Myra, hat gesagt, dass wenn er den Papst Johannes den 23. gefragt hätte, hätte er ganz energisch zurückgegeben, dass er von diesem dritten Geheimnis nichts mehr hören will. Ganz energisch, sagt der Kardinal Otti. Von Paul dem VI. Wissen wir, dass er das Geheimnis gelesen hat, aber hat nie davon gesprochen. Aber wir wissen ganz klar, dass er ein Antifatimist war. Er ging nach Fatima und überlegen Sie sich einmal, er hat die Schwester Lucia vom Karmel herausgeholt und hat sie nach Fatima kommen lassen, um sie dem Volk zu zeigen und sagt, sie ist ein einfaches Mädchen, ein einfaches Dorfmädchen, eine nicht komplizierte Bäuerin, sagt er. Die Leute wollten sie sehen und ich habe sie geholt, habe sie ihr gezeigt. Die Schwester Lucia wollte mit Paul dem VI. Reden, er hatte keine Zeit für sie. Sie konnte kein Wort mit ihm sprechen. Er hatte Zeit, um ökumenische Treffen zu halten mit Protestanten und weiß ich was alles, aber für Lucia hatte er keine Zeit, das ist ganz klar. Er war ein persönlicher Freund von berühmten Pater Danis. Pater Danis übrigens, dieser Pater Danis, dieser große Anführer der Antifatimisten, hat auch eine Beziehung zu uns. Es ist genau dieser Danis, der zum Rektor der Gregorianischen Universität von Paul dem VI. Ernannt worden ist. Und dieser Pater Danis wurde im Jahre 1976 nach Flavigny geschickt, wo Erzbischof Lefebvre die Exerzitien gepredigt hat für die Priester. Und es war dieser Pater Danis, das können Sie in den Predigten vom Erzbischof Lefebvre nachlesen, der ihn versucht zu erzeugt haben, Erzbischof Lefebvre, nur einmal lesen Sie die neue Messe mit uns, dann dürfen Sie alles machen. Und Erzbischof Lefebvre hat ihn zurückgeschickt. Das war der Gesandte vom Papst, der das ihm vorgeschlagen hat. Das war dieser berühmte Danis. Nur zur kleinen Information. Johannes Paul II. Hat das dritte Geheimnis gelesen. Er hat nie davon gesprochen, bis zum Augenblick, als im Jahre 2000 er plötzlich entschieden hat, dass dieses Geheimnis sollte offenbart werden. Der Benedikt XVI., es gibt zwei interessante Bemerkungen als Papst, nicht als Kardinal vorher. An seinem Besuch in Fatima am 13. Mai hat er gesagt, man würde also getäuscht sein, man würde einen Fehler begeben, dass man meint, dass die prophetische Mission von Fatima schon vollständig wäre. Das widerspricht ganz klar dem, was er vorher gesagt hat im Jahr 2000. Nämlich, wo er gesagt hat, er und die beiden anderen Kardinäle, dass Fatima von nun an der Vergangenheit anhöre. Das ist die Konklusion des ganzen Jahr 2000 Dokumentes. Und es gibt übrigens auch die berühmte Aussage von Professor Dollinger, einem persönlichen Freund von Benedikt XVI., das war vor 2 Jahren, der bereits vorher erklärt hat, dass der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation ihm mehrmals gesagt hat, dass die Veröffentlichung des sogenannten Drittes Geheimnis von Fatima im vatikanischen Dokument nicht komplett ist, nicht vollständig ist. Das wissen wir. Obwohl der Vatikan diese Aussage letztes Jahr ganz klar dementiert hat und Namen vom Emeritus Benedikt XVI., dass er gesagt hat, er hätte mit Dollinger nie über Fatima gesprochen, was sicher nicht wahr ist. Das waren die Päpste. Die Kardinäle, der Kardinal Ottaviani sprach 2-mal über das Geheimnis, nachdem er es gelesen hat. Er spricht darüber, und zwar diese Dinge, die die Mutter Gottes den Kindern gesagt hat. Es ist nicht für die Kinder, es ist für die Welt und insbesondere für den Heiligen Vater, für den Papst. Er sagt auch interessant, sie schreibt dieses dritte Geheimnis auf ein kleines Papier, auf Portugiesisch, das, was die Heilige, was die Jungfrau sie gebeten hat, sie sollte dem Heiligen Vater sagen. Also ist geschrieben, was die Mutter Gottes sagt, was der Heilige Vater von ihr wissen müsse. Also er spricht über die Worte der Mutter Gottes. Und er gibt auch einen ganz wichtigen Punkt, warum 1960? Und warum? Er hat die Schwester Lucia gefragt, er war 2-mal bei ihr und sagte, weil es dann klarer sein wird, das dritte Geheimnis. Es wird dann klarer sein. Das ist die Aussage von Kardinal Ottaviani. Der Kardinal Cerejeira, der Kardinalpatriarch von Lissabon, weiß nichts vom dritten Geheimnis. Einmal hat er ganz am Anfang den Papst Johannes den 23. darüber gefragt und es hörte sich an, dass es sich um sehr schwerwiegende Dinge geht. Nun gibt es das berühmte Dokument des Kardinal Ratzingers, der eben 1984 das dritte Geheimnis gelesen hat und sicher im ersten Augenblick sehr erschüttert war und eben dann Aussagen gemacht hat, die übrigens nachher zum Teil widerrufen worden sind. Aber die sind schwarz auf weiß aufgeschrieben, man kann die Quellen ohne weiteres finden, wo es eben ganz klar darum geht, es geht um eine Krise der Kirche. Es geht im dritten Geheimnis um Dinge, die den Glauben und das Leben der Christen und der Welt betreffen, um die Wichtigkeit der letzten Zeiten, schreibt er ganz klar. Und es enthält das, was in der Heiligen Schrift, in der Apokalypse angekündigt wird und von vielen anderen marianischen Erscheinungen. Nicht? Das sagt er dann ganz klar. Es ist eine radikale Bekehrung und die Buße als wesentliche Bedingungen für unser Heil. John Heffert, der zweite Chef der Blauen Armee, unserer lieben Frau von Fatima, hat öfters den Bischof von Fatima gesprochen, der eben das dritte Geheimnis in seinem Safe hatte. Und er sagte, der dritte, er wusste nichts, aber der ist der Meinung, er war der Meinung, dass dieses dritte Geheimnis ganz und gar nur spirituelle, geistliche Inhalte hat. Es geht um das geistliche Leben. Nun, es gibt der Bischof Venantio, der dann der Nachfolger von Bischof da Silva war. Er war Weihbischof zunächst. Und er spricht eben, wie er dieses dritte Geheimnis in den Hand hatte. Er durfte es ja nicht öffnen. Er war beauftragt, dieses Geheimnis, dritte Geheimnis eben nach Rom zu senden. Und so sehen wir, dass er dieses dritte Geheimnis, es ist sehr bekannt, er hat es eben ans Licht, grelle Licht gehalten, dieser Umschlag, hat in diesem großen Umschlag vom Bischof einen kleineren und ein kleines Zettelchen, das eine Seite und ein Drittel Seite beschrieben worden ist. Also es sind vielleicht 22, 23, 24 Zeilen in diesem dritten Geheimnis, das anschließend in den Safe, in den Barbarigo von seinem Papstzimmer gekommen ist. Der folgende Bischof von Fatima hat am 10. September 1984 in Wien eben gekämpft gegen eine falsche Version, die von der Zeitschrift Neues Europa durchgegeben worden ist, indem man also drei riesige dicke Seiten vorstellt als das dritte Geheimnis, wo man also über Details, über den dritten Weltkrieg mit den Missilen, mit Atombomben, mit den SS-20, Nuklearwaffen und Atombomben und alles darüber spricht. Und er denunziert das und sagt, nein, das dritte Geheimnis geht nur über den Glauben. Der Verlust des Glaubens eines ganzen Kontinents ist schlimmer als die Vernichtung einer ganzen Nation. Und es ist wahr, dass der Glaube immer mehr in Europa vermindert wird. Das sind die Aussagen der Päpste und Bischöfe über drittes Geheimnis. Es gibt schon mal vieles. Die Memoiren der Schwester Lucia, es sind die vier Memoiren, wo sie über ganz Fatima erzählt. Es ist sehr interessant, dass die dritte Memoir geschrieben ist drei Monate vor dem vierten. Oder Erinnerungen heißt das. In der dritten Erinnerung beschreibt die Schwester Lucia die Erscheinungen vom ersten von Engel bis zum Oktober 1917 einschließlich. In der vierten Erinnerung schreibt sie dasselbe praktisch noch einmal ab. Es gibt nur interessanterweise gerade am 13. Juli diesen Zusatz. In Portugal wird immer das Dogma des Glaubens bewahrt sein, sagt die Mutter Gottes, etc. und dann geschrieben, hier ist das dritte Geheimnis, was uns nicht erlaubt ist zu sagen. Und dann sagt die Mutter Gottes selber, man darf es nicht sagen, aber dem Francisco dürfte es sagen. Ja, dem dürfte es sagen. So ist es. Es ist also sehr interessant, dass hier dieses ganze vierte Erinnerungsbuch, warum noch einmal die ganze Geschichte wiederholt, aber diesen einzelnen Zusatz hat. Und dies ist geschrieben, dieses vierte Memoir ist geschrieben, eben kurz vor dem sie, bevor oder nachdem sie, ich glaube sogar nachdem sie das dritte Geheimnis niedergeschrieben hat. Schwester Lucia, dritte Zeuge. Die Schwester Lucia selber war immer gehorsam. Sobald der Himmel etwas gesagt hat, hat sie immer sofort alles getan, was die Mutter Gottes von ihr verlangt hat. Sie hat es gesagt. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Die Schwester Lucia hatte schwierige Missionen zu erfüllen. Sie musste ja dem Heiligen Vater schreiben, es ist lieb, aber es ist noch nicht gemacht. Eine einfache Ordensschwester. Im Namen eben der Mutter Gottes. Nicht? Das ist also über die Weihe Russlands. Sie hat immer oft geschrieben über die Katastrophen, die kommen. Ganze Nationen werden vernichtet werden. Es war kein Problem für sie, sofort gehorsam zu sein, alles niederzuschreiben, außer einem einzigen Punkt. Es war tatsächlich am 12. Juni 1941, hat sie eine innere Einsprechung gehabt vom Heiland. Und in dieser Einsprechung spricht er über die Kälte, über den Laxismus der Kirchenmänner in Spanien. Er schreibt, dass die Kirchenmänner, die Bischöfe und Priester, so gleichgültig sind und so ein sündenvolles Leben leben. Und er ruft die Lucia aus, sie soll sich an den Bischof, den Erzbischof von Valladolid wenden und ihm sagen, dass eben diese Krise da ist, dass sich der Klerus so schlecht verhält und dass eben er alles tun muss, um den Klerus zu reformieren und diesen Laxismus des Klerus und diese Gleichgültigkeit der Priester eben durch Exerzitien und durch spirituelle Vertiefung unbedingt überwinden. So sagt er's. Er beklagt sich der Heiland bitter, bitter über die kleine Zahl der Seelen, die im Stand der Gnade sind. Wir sind im Jahre 1941. Nicht? Und jetzt bekommt sie zum ersten Mal einen Auftrag, die über das Übel innerhalb der Kirche, und zwar hervorgerufen, wie der Heiland sagt, von den Kirchenfürsten selber, eben den Auftrag, sie soll sich an den Kirchenfürsten wenden und ihnen sagen, eben, was sie zu tun haben. Jetzt stellen Sie sich vor, dass die Schwester Lucia, die nie in irgendeiner Weise, auf irgendeine Weise ungehorsam war, sondern immer sofort alles weitergegeben hat, hier nicht konnte. Es ist interessant, es ist sehr interessant. Sie konnte es nicht weitergeben. Sie wartet, sie will es und kann nicht. Jetzt kommt eine interessante Episode. Der Bischof von Valladolid, zu der sie das gesagt hätte, kam öfters nach dort, wo die Schwester Lucia war, nach Tui, wollte sie besuchen, hat mit ihr gesprochen. Und die Schwester Lucia hatte nicht die Kraft und den Mut, ihm im persönlichen Gespräch das zu sagen, was sie vom Heiland bekommen hat. Und hat gesagt, ich weiß nicht. Und dann schlechtlich schreibt sie an ihren Seelenführer und sagt, was mache ich? Ich kann es nicht sagen, es geht nicht über meinen Mund. Und dann sagt er, du musst es sagen, im Gehorsam, du darfst nicht ungehorsam sein. Und die arme Lucia, die macht eine richtige Agonie darauf und erst 1,5 Jahre später ist sie in der Lage, endlich einen Brief an den Bischof zu schreiben, um diese bitteren Vorwürfe des Heilands an den Klerus und an die Bischöfe, die ihre Aufgaben eben vernachlässigen, zu schreiben. Das ist sehr interessant, denn das ist ein Beispiel. Das einzige Mal, wo die Schwester Lucia Probleme hat, die Aussagen des Heilandes weiterzugeben, das betrifft die Krise des Klerus oder den Fall oder die Nichterfüllung der Verpflichtungen der Bischöfe und der Priester. Da kann sie es fast nicht, sie kriegt es fast nicht übers Herz. Und dann kommt dasselbe, das dritte Geheimnis, soll sie niederschreiben. Sie wird krank, es ist im Jahr 1943, sie wird krank. Und dann sagt der Bischof Valeria zu ihr, wenn du willst, kannst du es niederschreiben. Sie hat eine Agonie, sie weiß nicht, sie kann es nicht. Sie kann es nicht niederschreiben. Dann bekommt sie im Oktober 1943, als ihre Gesundheit immer schwächer wird, bekommt sie den Order. Sie bekommt eine formelle, im heiligen Gehorsam, sie soll das niederschreiben. Und was geschieht? Sie versucht es, sie kann es nicht. Von Oktober bis Ende Dezember ist es furchtbar. Sie sagt selber, ich habe eine Agonie durchgelebt. Ich wollte niederschreiben, konnte nicht. Ich wollte gehorsam sein, ich war nicht in der Lage. Und sie sagte, diese Hindernis, ich konnte es nicht. Es ist nicht aus natürlichen Gründen, weil sowas mir nie passiert ist. Und wir wissen, dass die Mutter Gottes ihr erschienen musste am 2. Januar 1944. Um ihre Zweifel und ihre innere Zerrissenheit zu lösen. Und gleich drauf, am 3. Januar, hat sie dann dieses Geheimnis sofort niedergeschrieben. Der Pater Alonso, der einer der größten Fatima-Spezialisten und Experten ist, schreibt, wie können wir die Schwester Lucia verstehen, wenn sie eine so große Schwierigkeit hat, dass sie das jetzt niederschreiben sollte? Wenn es nur irgendwelche Strafgerichte wären, Das geht ja nicht, weil die Schwester Lucia in den bereits veröffentlichten Teilen des Geheimnisses davon spricht. Ja, kann man mehr sagen, als wenn ganze Nationen vernichtet werden. Wenn der Heilige Vater viel zu leiden hat und die größten Verfolgungen bereits vorangekündigt werden, das hat sie ja schon gesagt. Also wenn das dritte Geheimnis nur eine andere Version von solchen, will ich so sagen, Ankündigungen von Strafgerichten wären, das hätte die Lucia sicher nicht geschockt, das niederzuschreiben, weil sie schlimmere Sachen schon niedergeschrieben haben. Aber wenn wir jetzt die Parallele herstellen zu dem, was ich schreiben sollte an den Klerus von Spanien über die Krise des Klerus und der Bischöfe, dass sie ihre Pflichten nicht erfüllen und dass sie die Kirche in die Krise bringen und durch ihre Nachlässigkeit die Seelen verloren gehen, dann kann man verstehen, dass man eine ähnliche Agonie mitbekommt, weil es hier um dasselbe geht. Nämlich um die Krise der Kirche, um die Vernachlässigung der heiligen Pflichten von Seiten der Führer der Kirche. Ein weiteres Ereignis ist die Übergabe des dritten Geheimnisses. Die Schwester Lucia wohnte in Tui und sie musste das dritte Geheimnis an den Bischof von Leiria Fatima übergeben. Nun ist das weit weg. Sie war nicht in der Lage. Sie wollte das weder auf die Post geben, sie wollte das weder irgendeiner Person geben, nicht mal einem Priester, sondern nur einem Bischof. Einem Bischof. Und sie musste fast 6 Monate warten, bis endlich am 17. Juni 1944 der Bischof von Gursa eben Schwester Lucia besucht hat und er am selben Abend dieses dritte Geheimnis dem Bischof von Fatima, Leiria, gegeben hat, das ihn dann in seinen Safe reingetan hat. Andere Ereignisse sind gewesen, in dem die Schwester Lucia sicher alarmiert haben. Die Geschichte von Pater Danis, wo sie gesehen hat, dass eben die Hierarchie nun selber ihr gegenüber eben Verdacht nimmt. Sie sieht ganz klar mit großem Schmerz, dass Pius XII., der so groß der Fatima-Papst war, sich zurückzieht. Sie bekommt Visiten von Rom und endlich wird von ihr verlangt, sie soll schweigen, man hüllt sie in Schweigen. Alles, was sie getan hat bisher, wird nun praktisch auf die Seite gestellt. Man möchte nichts mehr weiter hören von diesen Dingen, was sie jetzt immer erzählt. Und was sie immer erzählt ist, die letzte große, bekannte Interview war mit dem Pater Lombardi. Und das Thema war, dass so viele Seelen in die Hölle gehen. Das habe ich Ihnen über kurz gesagt. Das war 54. Und dann anschließend nichts mehr. Eine Ausnahme. Der mexikanische Pater Augustinus Fuentes, er war ernannt als Postulator für die Seligsprechung von Jacinta und Francisco. Und als solcher hatte er das Recht, mit Lucia zu sprechen. Und so hat er Lucia getroffen, Ende Dezember 1957. Und ein paar Wochen später hat er mit Erlaubnis seines Bischofs dieses Gespräch mit Schwester Lucia veröffentlicht in Mexiko. Und dort schreibt Schwester Lucia ganz, ganz klar über die Krise der Kirche. Sie schreibt, dass die Strafgerichte Gottes imminent sind, dass Gott die Welt strafen wird in einer unvergleichlichen Weise. Wir sind 1958 im Januar, 4 Jahre vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Dass die Nationen von der Welt verschwinden werden, dass Russland das Instrument der göttlichen Strafe sein wird, und die ganzen Nationen eben dadurch leiden müssen. Und dann insbesondere die wichtigste Information, dass der Teufel nun den Letztkampf mit der heiligen Jungfrau ansetzt. Und was ist seine große Waffe? Er richtet sich an die gottgeweihten Seelen. Er möchte, der Teufel möchte eben die Welt eben von Gott wegziehen. Und deshalb versucht er, die Seelen von Priestern in die Laxheit, in eine Gleichgültigkeit gegenüber Christus und der Mutter Gottes zu führen. Und so eben, dass die Priester, viele gottgeweihten Seelen von ihrer Berufung abfallen und so unzählige Seelen mit sich in die Hölle reißen. Das sind die Worte der Mutter Gottes. Das sind sehr, sehr starke Worte. Und dann schreibt sie, Vater, es ist nicht meine Mission der Welt, die zeitlichen materiellen Strafgerichte anzukündigen, die sicher kommen, wenn die Welt nicht betet und nicht Buße tut. Nein, meine Mission ist es, zu zeigen für jedermann die ungeheure und einstehende Gefahr, in die wir sind, dass wir unsere Seelen verlieren für alle Ewigkeit, wenn wir in der Sünde verharren. Und nun schreibt sie eben, dass wir nicht warten sollen, dass es vom Heiligen Vater, von den Bischöfen eine Antwort kommt, sondern jeder von uns muss selber eben versuchen, der Mutter Gottes treu zu sein. Und in diesem Letztkampf am Ende der Zeiten, wo sie schreibt, dass eben jetzt der Herrgott der Welt die letzten zwei Rettungsmittel gibt, den Rosenkranz und die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen und so weiter. Das ist eine ganz, ganz starke, starke Aussage der Schwester Lucia. Dieses Interview wurde mit Imprimatur veröffentlicht. Jetzt passen Sie auf, was geschehen ist. 1,5 Jahre wurde nichts davon gesagt, obwohl dieses Interview durch die Kreise gegangen ist. Und plötzlich am 2. Juli 1959 die Kurie von Coimbra, also das heißt die Stimme vom Bischof von Coimbra, dort wo die Schwester Lucia im Karmel ist, plötzlich eine Schrift gibt, um den Vater Fuentes ganz stark anzugreifen, dass er das erfunden hat, dass Schwester Lucia sagt, sie hätte nie über das gesagt. Schwester Lucia sagt es nicht, das ist die Kurie von Coimbra. Aber dieses Dekret oder diese Schrift, dieser Brief wurde weder vom Bischof unterschrieben. Es gibt kein Zeugnis von der Schwester Lucia, weder schriftlich noch mündlich, dass sie das gesagt hätte, dass sie das bestätigt hat. Und insbesondere der berühmte Pater Alonso, der am Anfang an diese Geschichte geglaubt hat, nach gewisser Analyse hat er festgestellt, aber das, was die Lucia hier dem Pater Fuentes gesagt hat, das sagt sie anderswo auch überall. Und er zeigt die vielen, vielen Dokumente der Schwester Lucia, wo sie über dieselbe Kirchenkrise eben spricht. Und nun kommt das berühmte Jahr 1960. Also sie schreibt, dass die Mutter Gottes möchte, dass spätestens an ihrem Tod oder im Jahr 1960 sollte, was vorher kommt, muss das dritte Geheimnis eben veröffentlicht werden. Und dieses 1960, das wird nun von, ich habe hier mindestens 10 Quellen gegeben und jedes Mal ist es klar, ist es, das wird 1960 sein, die Schwester Lucia hat gesagt, weil die Mutter Gottes es so will, weil die Mutter Gottes es so will, immer wieder und weil es dann klarer sein wird. So. Im Pater Fuentes erklärt sie, wie lange wird es noch gehen, bis 1960 kommt. Es wird traurig sein für jeden. Es gibt nichts, sich zu freuen. Ich kann Ihnen noch nichts klar sagen, weil das zum dritten Geheimnis gehört. Aber es ist so, dieses dritte Geheimnis wird 1960 veröffentlicht werden und das wird etwas sehr, sehr Furchtbares für die Welt sein. Und wir haben hier eine Wolke von Zeugen, die das selber spricht. Also die Welt erwartet 1960 eben diese Erfüllung. Jetzt könnte man mal fragen, warum wird 1960 dieses dritte Geheimnis klarer? Es ist klar, dass 1960 konnte die Schwester Lucia nicht selbst erfunden haben. Übrigens im Dokument von 2000 und anschließend die Briefe und Bücher, die Kardinal Bertone schreibt, behauptet doch steif und fest, die Lucia hätte ihm gesagt, ich habe das selbst erfunden, dieses Datum. Sagte plötzlich die Lucia, wie der Kardinal Bertone uns das weitergibt. Das steht in krassem Widerspruch zu all dem, was wir von Hunderten von Zeugen hatten, wie die Schwester Lucia allen denen gesagt hat, das kommt nicht von mir. Das kann nur von der Mutter Gottes kommen, denn man kann ein solches Datum, warum 1960 und nicht 1970 oder 1950 oder irgendein anderes Datum. Es ist klar, dass die Mutter Gottes sicher etwas hier gegeben hat. Es ist auch klar, dass wenn die Mutter Gottes ein Geheimnis gibt, dass es nicht, dass es immer Geheimnis bleiben soll, sondern irgendwann mal offenbart werden soll, wie die anderen übrigens auch. Sie möchte, dass es 1960 ist. Die Mutter Gottes eben hat es also gewünscht. Nun sehen wir etwas ganz Interessantes. Die Koinzidenz mit der Einberufung vom Zweiten Vatikanischen Konzil und diesem Datum. 1959, am 25. Januar, verkündet Papst Johannes der 23. eben die Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils und gibt die Daten an. Und beruft die vorbereitenden Kommissionen an, die jetzt die ganze Zeit arbeiten werden, um die ganzen Schemas und die Texte vorbereiten. Das ist der 29. Januar 1959. Und am 25. Dezember 1961, 25. Januar 59, 25. Dezember 61, wird das Konzil einberufen. Die Väter des Konzils werden einberufen. Sie haben sich am 11. Oktober 1962 in Rom einzufinden, zur Eröffnung. Also die Einberufung des Konzils ist die öffentliche und klare, wenn ich so sagen, Ankündigung, dieses Konzil wird stattfinden und somit eigentlich die Feststellung, jetzt ist es der Wille des Heiligen Vaters, der das Konzil einberuft. Es ist keine Möglichkeit mehr, jetzt ist es Klarheit und Sicherheit. Also es trifft unsagbar, ein Jahr vorher wird es angekündigt, dann kommt das Jahr, wo die Mutter Gottes ihr dreites Geheimnis sagt, und dann kommt das Jahr, und genau am Ende des Jahres beruft er es dann ein. So, was geschah? Wir wissen ja, was im Zweiten Vatikanischen Konzil geschehen ist. Der Papst war dabei, die Kirche auf einen Weg zu führen, der die fürchterlichsten Katastrophen eben mit sich bringt. Nach der Ankündigung dieses Konzils, das stattfinden sollte, hatte man 2,5 Jahre Zeit, dieses Konzil vorzubereiten. Die Kommissionen haben schwer gearbeitet. Einer der berühmten Väter der Kommission war unser Erzbischof Lefebvre, der da mitgearbeitet hat. Und da wurde diskutiert, da wurde das Konzil vorbereitet. In diesem Augenblick, überlegen Sie sich mal, inmitten dieser großen Vorbereitung, das dritte Geheimnis hätte ein ungeheures Licht werfen können auf die ganze Geschichte der Kirche, auf den Willen Gottes, auf den Willen der Mutter Gottes, auf die Herrlichkeit und die Bedeutung des unbefleckten Herzens. Das wäre unsagbar wichtig gewesen für alle diese vorbereitenden Kommissionen. Sicher. Und zur gleichen Zeit werden der Papst und viele Bischöfe voller Optimismus, werden sie nun auf das Konzil schauen. Und sie leben gleich ein neues Pfingsten, das hört man dauernd, das neue Pfingsten kommt, das Zweite Vatikanische Konzil. Im Jahre 1960 tut Papst Johannes der 23. die Exkommunikationen und die Verbote abschaffen, die auf den berühmten Heretikern der neuen Theologie liegen. Yves Congar, Lulubac, Karl Rahner und so weiter. Die werden alle nun die großen Männer des Konzils. Und in diesem Augenblick hätte natürlich das dritte Geheimnis eine ungeheure Macht gehabt, um die ganze Kirche von diesem zukünftigen Desaster, von dieser zukünftigen Katastrophe eben abzuhaben. Wie wenn sie sagen wollte, meine Kinder, seid vorsichtig, ihr tut einen großen Fehler, ihr seid darauf, einen furchtbaren Irrtum zu begehen. Sie würde gleich 1960 diese furchtbare Welle des Unglaubens und dessen, was nachher kommen würde, stoppen in diesem Augenblick. Es gäbe kein besseres Datum als 1960. Kann jeder Spezialist des Zweiten Vatikanischen Konzils völlig unterschreiben, was sie übrigens auch getan haben. Es war noch nicht zu spät, denn es war ja noch nicht einberufen. Und nun sehen wir, Johannes der 23. sagt, das betrifft nicht mein Pontifikat. Das heißt, er will davon nichts wissen. Aber er muss natürlich sagen, dass in diesem Geheimnis Dinge stehen, die radikal entgegen sind seinen Erwartungen des neuen Pfingstens und dieser herrlichen Optimismus der Vereinigung der Welt und so weiter und so fort. Dann schreibt er am Anfang des Konzils, es ist wichtig für uns, dass wir ganz klar nichts zu tun haben mit diesen Propheten des Übels und des Unheils, dass wir immer hören, die ununterbrochen Katastrophen und Strafgerichte ankündigen, das ist nicht unsere Zeit. Wir erwarten einen neuen Frühling. Sehen Sie, das passt alles schön zusammen. Sehen Sie, wenn das dritte Geheimnis 1960 als der Anfang der großen Apostasie sprechen wird, wie der Bischof Amaral dann zugibt, dann natürlich, dann können wir verstehen, dass Johannes der 23. damit nichts anfangen kann, ist ja klar. So, und das ist vielleicht ein Grund, dass wir vielleicht sehen können, dass eben 1960 das ist. Und jetzt noch ein ganz interessantes, kleines, so soll man sagen, ein Beweis. Der Beweis ist, man könnte jetzt das alles angreifen und sagen, Bertone hat recht, die Schwester Lucia, die hat gesagt, ich habe es erfunden. Jetzt hat aber vor 2 Jahren der Karmel von Coimbra eine Biografie von der Schwester Lucia herausgegeben, die übrigens schöne Sachen bringt, aber natürlich ganz alles genau wie es ist. Das dritte Geheimnis, Fatima, Wurstland, die Schwester Lucia war alles einverstanden, so sagen sie. Aber trotzdem in diesem doch modernistischen gehaltenen Dokument bringen die tatsächlich eben, was 1960 betrifft, genau das Gegenteil, was Bertone sagt, dass Schwester Lucia, die Mutter Gottes, hier erschienen ist und dass die Schwester Lucia, ja, 1960 Hier die Mutter Gottes hat ihr das Licht gegeben, dass es 1960 ist. Das schreibt sogar der Kardinal von Coimbra nochmal vor 2 Jahren. Somit sind alle Aussagen, die der Kardinal Bertone gemacht hat, durch diese ganz klare Lüge, die also einfach, die nicht nur von uns bestätigt wird, sondern vom Kardinal von Coimbra, wird alles, wenn einer einmal lügt, dann kann ich ihm nicht vertrauen, was er sonst sagt. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir aus den Quellen von Kardinal Bertone irgendwas über Schwester Lucia oder über das, was sie gesagt hat, empfangen. Eine weitere Quelle ist die Korrespondenz von Schwester Lucia. Und haben wir, Gott sei es gedankt, eine Korrespondenz, wo ein Priester eben die ganzen Briefe zusammenschreibt. Er möchte ein kleines Büchlein schreiben, die Texte von Schwester Lucia über den Rosenkranz. Und da bringt er Briefe, die vorher nicht bekannt waren, geschrieben seit 1968 bis 1973 an ihre Neffen, die Priester sind, an ihre Freundinnen, Cousins, irgendwelche bekannten Leute, Priester und so weiter. Und dort schreibt sie ganz klar, sie spricht, diese Texte sind ausgewählt betreffend den Rosenkranz, und da spricht sie ununterbrochen, fast in jedem Brief, über die diabolische Welle, die teuflische Welle, die ganze Welt überschreibt. Und sie schreibt ganz, ganz klar über die furchtbaren Desorientation, den Verlust der Linie, dass alles durcheinander geht, dass man versucht, in den Gläubigen die Liebe zur Mutter Gottes zu vermindern und den Rosenkranz abzuschaffen und so weiter, dass dadurch so viele Seelen verloren gehen und so weiter. Alles, was eben im dritten Geheimnis da kommt, das ist ganz klar, Schwester Lucia beschreibt, sie beschreibt in diesen Briefen irgendwie die Krise der Kirche. Und wir haben noch nicht einmal die ganzen Briefe, aber was sie speichert von der Feigheit und der Angst der Guten eben für die Mutter Gottes einzuschreiben, für die Steigbügelhalter des Teufels, sie benutzt das Wort nicht, aber die Helfershelfer des Teufels. Und sie schreibt von der diabolischen Desorientation. Dieses Wort kommt bei ihr viele Male vor. Es ist sehr wichtig. Und aus diesem Grund könnte man sagen, dass wieder Pater Alonso schreibt, es ist sicher, dass der Text des dritten Geheimnisses ganz klar über die Krise des Glaubens in der Kirche und die Nachlässigkeit der Kirchenführer und der Kirchenhirten spricht. So ist es. Es ist eine ganz schwierige und harte Nachlässigkeit inmitten der höchsten Hierarchie der Kirche. Das könnte man sagen, wissen wir von Lucia. Von Jacinta, das ist jetzt die vierte Quelle, wissen wir auch, die Jacinta hatte verschiedene Visionen. Die Visionen von Jacinta, die Lucia hat sie gesammelt und einige davon hat sie eben auch in ihren Briefen oder in gewissen, sie hat es auch gemalt, wissen wir von einem Buch, das ich leider nicht mehr weiß, verloren gegangen ist in den 50er Jahren. Und sie hatte auch insbesondere Visionen über den Heiligen Vater. Und sie spricht dauernd über den Krieg, der kommt, und es ist sehr interessant, was sie spricht. Sie spricht über den furchtbaren Krieg, wo so viele Seelen sterben würden und fast alle von ihnen gehen in die Hölle. Das schreibt sie. Nun ist es sehr interessant. Jacinta hat immer überall diese Visionen von den Kriegen schon gehabt. Und nun schreibt sie von Kriegen, die die Leute allermeistens in die Hölle gehen. Sie bringt nun diese Katastrophen eines Krieges, eines totalen Krieges, wo viele Leute sterben, zusammen mit einer anderen Ebene, dass diese Leute in die Hölle gehen. Das ist sehr interessant. Nun, wenn in diesem Krieg die meisten in die Hölle gehen, Sie wissen genau, wenn ein Krieg ist, da können viele aufwachen und sich retten. Ein Krieg bedeutet noch nicht, dass diejenigen, die kämpfen und sterben, in die Hölle gehen. Aber wenn die kleine Jacinta eben diese beiden Dinge zusammenfügt, dann muss das die Mutter Gottes gewollt haben. Sie möchte zusammenbringen die Tatsache des Todes von vielen Menschen wegen einem Krieg, zusammen mit der ewigen Verdammnis von vielen von ihnen. Und das hat sicher eine tiefe Bedeutung. Auch spricht sie über den Heiligen Vater. Und irgendwann mal fragt sie, darf ich das über den Heiligen Vater sagen, was ich gesehen habe? Dann sagt die Lucia ihr, nein, siehst du das nicht, dass es ein Teil des Geheimnisses ist, das wir nicht sagen dürfen? Wenn du das sagst, dann werden die Leute sowieso gleich herausfinden. Deshalb sieht man ganz klar, dass im dritten Geheimnis etwas über den Heiligen Vater ist. Und das ist die Aussage von Pater Schweigel, Josef Schweigel, der vom Vatikan 1952 nach zur Schwester Lucia gesandt worden ist. Und als einziges Wort, das wir von ihm haben, das dritte Geheimnis hat 2 Teile. Das eine von denen betrifft den Papst. Das wissen wir. Nun, das fünfte Argument. Das fünfte Argument ist die Struktur des ganzen Geheimnisses von Fatima. Es ist nämlich so, dass, wie die ganzen Fatima-Experten sagen, das Geheimnis, die Schwester Lucia schreibt immer von einem Geheimnis in drei Teilen. Und deshalb ist es ganz klar, dass wir sollten nie eben jetzt uns vorstellen, dass hier separate Dinge ist. Es geht um eine einzige große Wirklichkeit, die zusammenpasst. Und dieser großen Wirklichkeit gibt es eine logische Struktur. Und das bringt uns der Pater Alonso wieder klar. Diese großen Fatima-Experten sagen uns nun, dass dieses Geheimnis von Fatima, angefangen mit der Höllenvision bis zu den Worten, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren und so weiter, ist eine klare Struktur, eine logische Struktur. Und in dieser Struktur findet man den Heiligen Vater mehrere Male. Immer wieder kommt der Heilige Vater. Er ist verantwortlich für die Weihe Russlands ihrem unbefleckten Herz. Er soll die Herz-Marie-Sühne-Samstage einführen. Wenn nicht, wenn er das nicht hat, wird er viel zu leiden haben. Wenn in Tuja und unsere liebe Frau sagt, die Zeit ist gekommen, wird sie noch mehr explizit, wenn sie sagt, der Augenblick hat gekommen, wenn Gott den Heiligen Vater zusammen mit den Bischöfen bittet oder verlangt, jetzt Russland ihrem unbefleckten Herzen zu weihen. Das heißt, die Erfüllungen der Verheißungen, die die Mutter Gottes in Fatima spricht, hängen vom guten Willen des Papstes ab, der Kraft seiner apostolischen Autorität das, was die Mutter Gottes gesagt hat, akzeptieren muss und verbreiten muss. Das sieht man ganz klar. Das ist der ganz klare Wille, das ist ein Ton, den sie immer wieder in den Offenbarungen, insbesondere am 13. Juli eben in Fatima sehen und anschließend auch in den Erklärungen der Mutter Gottes in Pontevedra und in Tui, in den letzten Erscheinungen schon an Schwester Lucia, wo sie erklärt, die Mutter Gottes, worin die Andacht zum unbefleckten Herzen besteht und was die Weihe von Russland ist. Das unbefleckte Herz möchte unsagbare Gnaden der Welt schenken, aber dieser Prozess der Gnadenvermittlung in die ganze Welt hängt zum Teil, zum großen Teil, zum sehr großen Teil vom Papst ab. Und deshalb ist auch die Verheißung des Triumphes des unbefleckten Herzens ebenso an den Papst gegründet. Sie sagt ja, die Zeit wird kommen, es wird spät sein, sehr spät, aber endlich wird der Heilige Vater Russland meinem unbefleckten Herzen weihen und dann wird das unbefleckte Herz Mariens siegen. Also sehen Sie, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sieht. Weil der Heilige Vater so oft in den schon bekannten Teilen des Geheimnisses von Fatima erwähnt wird, wird er natürlich auch die Hauptperson sein, wenn es um das dritte Geheimnis geht. Das ist ganz klar. Und das sagt die Schwester Lucia zum Pater Fuentes, das sagt der Kardinal Ratzinger und das sagt der Bischof Amaral und der Pater Alonso. Ist ja klar, wenn das dritte Geheimnis die Apostasie der Nationen gibt und der völlige Abfall vom Glauben und das Durcheinander der Hierarchie, dann ist es nicht möglich, dass der Papst davon nichts weiß. Ist ja klar. Der ist ja zunächst der Hauptverantwortliche für die ganze Heilige Kirche und der große Bewahrer des Glaubens. Sehen Sie, das zweite Geheimnis bereitet schon vor. Es zeigt die ungeheure Verantwortung des Papstes für die zeitlichen Strafen, die auf das Christentum fallen. Wenn der Papst eben Russland nicht weiht, dann werden ganze Völker vernichtet werden. Furchtbare Kirchenverfolgungen werden kommen. Ist es nicht logisch, dass im dritten Geheimnis eben nach den zeitlichen Strafgerichten, das geistliche Strafgericht kommt, nämlich das Strafgericht, dass die Leute vom Glauben abfallen und so nicht nur ein zeitliches Elend, sondern ein ewiges Elend, nämlich die ewige Hölle, eben damit verbunden wird und provoziert wird. Sehen Sie, das ist alles wichtig. Die Mutter Gottes droht, aber ihre Drohung ist abhängig von dem, was der Papst tut und was wir tun. Sie sagt, jedes Mal, wenn sie sagt, wenn der Papst das nicht tut, dann kommt die Strafe. Nicht? Wenn der Papst es nicht tut, dann gehen die Sünder in die Hölle. Wenn der Papst Russland nicht unbefleckten Herzen, dann wird Russland seine Irrtümer auf der ganzen Welt verbreiten. Das ist eine Parallele, wie Sie sehen, die sehr wichtig ist. Im ersten Geheimnis, wenn der Papst nicht die Andacht zum unbefleckten Herzen fügt, dann gehen die vielen Sünder in die Hölle. Wenn der Papst Russland nicht dem unbefleckten Herzen weiht, dann verbreitet Russlands die erste apokalyptische Pest sich über der ganzen Welt. Und diese Parallele wird sich mit Sicherheit auch dann im dritten Geheimnis finden, weil das alles sehr logisch aufgebaut ist. Und jetzt könnten wir auch verstehen, warum die Schwester Lucia es so schwer hat, dieses dritte Geheimnis, das Wahre, nicht das, was noch fehlt, niederzuschreiben. Sie war eine ganz einfache Schwester. Stellen Sie sich vor, wenn eine unserer lieben Schwestern jetzt einen Brief schreiben müsste, irgendeinem Papst, und sie ihm schreiben müsste, du vernachlässigst deine Pflichten und du bringst die Kirche in die größte Katastrophe, da würde die arme Schwester auch schwitzen, denke ich mal. Nicht? Ja. Es ist jedenfalls so, dass die Schwester Lucia eben plötzlich den Order bekommen hat, diese furchtbaren Warnungen im dritten Geheimnis weiterzugeben. Das schaffte sie einfach nicht. Denn diese Warnungen enthalten eine Anklage, eine starke Anklage, nicht bezüglich des Verhaltens des Papstes, die Vernachlässigung seiner Pflichten. Nicht? Und deshalb ist es klar, muss das dritte Geheimnis eben die Defekte oder die Nachlässigkeit der höchsten Hierarchie. Es ist aber noch was im dritten Geheimnis. Jedes Mal, sehen Sie, es ist eine logische Struktur. Zuerst einmal werden die Strafen angekündigt, unserer lieben Frau. Sie zeigt die Strafe der Hölle im ersten Geheimnis und sie erklärt es. Ihr habt die Hölle gesehen, in welche die armen Sünder fallen. Nachher wird sie sofort ein Heilmittel darbringen. Sie sagt, um diese Sünder vor dieser Strafe, vor dieser Katastrophe der Allergrößten zu bewahren, will Gott die Andacht zum unbefleckten Herzen Marien in der ganzen Welt einführen. Und die Konsequenzen daraus, das ist der dritte Teil, die werden eben abhängen von unserer Reaktion. Wenn wir Ja sagen oder Nein sagen, wenn wir dieses Heilmittel akzeptieren, nämlich die unbefleckte Herz eben ehren, dann werden viele Seelen gerettet werden. Friede wird sein, der Krieg wird enden. Wenn nicht, dann werden neue Strafen kommen. Und diese Strafen werden dann im zweiten Geheimnis erklärt. Und dann kommt es wieder. Strafe, Heilmittel, Konsequenz. Im zweiten Geheimnis sind die Konsequenzen, wenn der Mensch Nein sagt, die Mutter Gottes zu hören, der Papst, die Bischöfe, die Priester, die Menschen, dann wird ein anderer Krieg kommen. Schlimmer als der jetzige. Schlimmer. Und dann Hungersnöte, Kirchenverfolgungen des Heiligen Vaters. Ganz stark. Und dann kommen wieder die Heilmittel. Die Mittel, um diese Katastrophe zu stoppen. Und diese Heilmittel werden die Weihe von Russland sein und die 5 Herz-Maria-Sünden-Samstage. Wenn positiv diese Mittel ergriffen werden, dann wird Russland sich bekehren, der Welt der Friedige gewähren. Wenn nicht, dann kommen die neue Trilogie, nämlich heißt wiederum Strafgerichte, Heilmittel und Konsequenzen. Sehen Sie. So sehen Sie die ganz klare Logik in diesem dritten Geheimnis. Das erste Geheimnis, Ankündigung der Strafe, Höllenstrafe. Heilmittel, unbeflecktes Herz Mariens. Wenn ja, werden viele Sünder vor der Hölle berettet werden. Friede wird sein. Wenn nein, neue Strafen. Zweites Geheimnis. Strafe, dann neuer Krieg, Verfolgungen, der Heilige Vater viel zu leiden haben und so weiter. Heilmittel dagegen, um das zu verhindern. Die Weihe Russlands an ihrem unbefleckten Herzen. Wenn nicht, neue Strafen. Nun stellen Sie sich ja mal vor, die Mutter Gottes schreibt von diesen neuen Strafen bereits. In der bereits bekannten Version sehen wir, ist es, wenn das nicht geschieht, dann schreibt Schwester Lucia, Russland wird seine Irrlehren in der ganzen Welt verbreiten, die Guten werden martyrisiert, ganze Nationen werden vernichtet werden, der Heilige Vater will viel zu leiden haben. Und dazu kommt jetzt plötzlich in Fatima, wird der Glaube überall bestehen. Aber natürlich, was nachher kommt, das muss etwas zu tun haben mit dem Glauben. Nämlich, wenn in Portugal das Dogma des Glaubens bewahrt werden soll, dann werden eben in anderen Orten das Dogma des Glaubens nicht bewahrt. Dann werden zusammen mit den Irrlehrern von Russlands eben Apostasie in der ganzen Welt stattfinden, eine unglaubliche Krise des Glaubens, eine Vernachlässigung der Kirchenführer ihrer Pflichten und eine völlige neue Orientierung, eine diabolische Orientierung wird in die Kirche, in die heilige Kirche eindringen. So sieht's aus. So kann man die Strafen sehen. Nun, in den beiden bereits bekannten Teilen, nach der Strafankündigung kommt das Heilmittel. Die Heilmittel, die Mutter Gottes eben gegeben hat, das war ihr unbeflecktes Herz und dann konkret die Weihe Russlands und die fünf ersten Sinnesamstage. Was könnte die Mutter Gottes als Heilmittel im dritten Geheimnis angeben? Weil sie ja eben hier stoppen möchte, sie möchte das abwenden. Das Abwenden wäre, wenn die Mutter Gottes eben sagt, natürlich, und sie sagt es in Pater Fuentes, es ist der Rosenkranz und die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen. Das heißt also, dass die Mutter Gottes eben gegenüber diesen furchtbaren Ankündigungen, die 1960 eben im Begriff sind, wirklich in die Welt hineinzudringen, wird die Mutter Gottes ein Hilfsmittel geben. Und dieses Mittel, das die Mutter Gottes gibt, was wird es denn sein? Was wird es sein? Wird es dasselbe sein? Der Pater Alonso sagt, sicher nicht. Er sagt eben, die Mutter Gottes wiederholt sich nicht. Also meint man, könnte man sagen, eben, dass dieses Heilmittel könnte sein. Die Schwester Lucia schreibt, dass der heilige Rosenkranz als öffentliches Gebet der Kirche anerkannt würde. Das ist interessant. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht nicht ein Wort über den heiligen Rosenkranz. Nicht einmal ein Wort. Das ist interessant. Nicht? Als öffentliches Gebet der Kirche, das heißt, der Wert des heiligen Rosenkranz wird herausgehoben aus reiner Privatsphäre und wird zu einem öffentlichen Gebet der Kirche zum Beispiel. So bittet sie mehrere Male in ihren Briefen. Das ist ein sehr ungewöhntes Thema, das plötzlich kommt in ihren Briefen nach 1960. Wir wissen nicht genau, es kann auch sein, dass sie möchte, dass die Mutter Gottes anerkannt wird als die Mittlerin aller Gnaden, Dogma der Mittlerin aller Gnaden oder das Hochfest, das wieder beim Heiligsten Herz Jesu der Heiland verlangt, dass das Fest zu Ehren des Heiligen Herz Jesu als Hochfest begangen wird. Das Zweite Vatikanische Konzil, die Modernisten haben ja das Fest der unbefleckten Herz Maria zu einer einfachen Kommemoration reduziert am Tag nach dem Fest vom Heiligsten Herzen Jesu. So, das könnten die Heilmittel sein. Und letztens haben wir die Konsequenz. Die Konsequenz, da wir ja schon am Ende sind, wird mit den Worten enden, am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen. Die sechste Quelle ist die Quelle der Beweis ex contrario. Man könnte sagen, was hat Rom mit dem gemacht? Wie reagiert Rom? Also sieht man Dinge, die man sonst nirgends mehr sieht. Ganz kurz, erst einmal, dass die Theorie kommt, dass in Rom im Allgemeinen, und der Kardinal Ratzinger ist genauso überzeugt, denn er schreibt es ganz klar in seinem großen, langen theologischen Analyse über Visionen und so weiter und so fort, alles sind eingenommen von der Theorie von Pater Danis. So können Sie sagen, und Sie brauchen auch gar nicht erwarten, dass der Papst, jetzige Papst oder viele von den Bischöfen, die sind einfach von dem überzeugt. Die sagen, das ist das Gespinst von der Lucia. Was sollen wir uns mit solchen Dingen betrachten? Die Leute rennen dem nach, aber das hat mit Wirklichkeit nichts zu tun. Aus diesem Grund ist es alles nicht echt. Das ist alles irgendwie eine theologische Ding und damit hat sich's. Und aus dem Grund, natürlich, brauchen Sie das ganze Ding eigentlich gar nicht ernst nehmen. Sie würden es auch gar nicht ernst nehmen, wenn nicht trotzdem die Mutter Gottes wirken würde und Ihnen dauernd Bengel in die Beine schickt, weil es geht, hört doch nicht auf. 2000 wollten Sie jetzt die Sache beenden. Fünfmal schreiben Sie oder viermal, endlich nun ist Fatima eine Sache der Vergangenheit. Alles, was die Mutter Gottes verlangt, das ist erfüllt, drittes Geheimnis eröffnet, Weihe der Russlands gemacht, Fatima bleibt nur ein Ort des Gebets und der Buße und damit hat sich's ganz klar geschrieben. Das wollten Sie, das ist Ihre Intention, hat aber nicht geklappt weder. So sehen Sie. Und aus diesem Grunde müssen wir sehen, was geschieht. Schauen Sie mal, im Jahr 2000, am 26. Juni, da wird das dritte Geheimnis eröffentlicht. Die Schwester Lucia lebt noch 5 Jahre. Können Sie sich vorstellen, was wäre das einfachste, billigste gewesen, was je irgendeinem Dummkopf in den Kopf gekommen wäre? Schwester Lucia, hallo, können Sie bitte sagen, ist es das? Ich möchte gerne Ihre Stimme sehen. Zeigen Sie es, das ist es. Die Schwester Lucia, vorher bis nachher, kein Wort, absolutes Schweigen bis ihrem Tod. Es wird dir nicht erlaubt, sich ein einziges Mal darüber zu äußern. Selbst nach der Veröffentlichung. Ich meine, das Einfachste ist, wenn die schon sehen im Vatikan, dass so viele Leute sagen, nö, das kann es nicht sein. Dann brauchen Sie sich ja die Köpfe nicht zu zerbrechen. Das ist ganz einfach. Wir kennen doch Schwester Lucia. Hallo Schwester Lucia, sag mal diesen Dummköpfen, diesen Pater Grunos und diesen ganzen Elefebristen, dass sie spinnen und sage ihnen, das ist es. Sie können es nicht. Die Schwester Lucia hat zu schweigen. Das ist doch interessant. Nicht dieses auferlegte Schweigen im Augenblick, wo in der Kirche jeder sagen kann und sein Gespinst erzählen kann, was er will. Alle möglichen dummen Geschichten können in der Welt kassieren, da passiert nichts. Die falschesten Erscheinungsdinge können sie erzählen, da passiert nichts mehr. Nur die Schwester Lucia, der wird den Mund zugemacht. Und zwar radikal seit 1955 bis zu ihrem Tod. Das ist interessant. Dann wird Rom die großen Spezialisten von Fatima genauso begraben. Die großen Spezialisten von Padre Alonso hat eine Dokumentation von 20 Bänden geschrieben. Die wurden nicht erlaubt zu veröffentlichen. Die sind bis heute unbekannt. Das Archiv von Fatima ist geschlossen. Kein Mensch kann da rein. Das ist interessant. Warum hat denn der Papst die Lucia nicht heilig gesprochen? Ich meine, wenn man einen Johannes Paul II. Heilig sprechen kann, also könnte man das eigentlich von der Lucia auch erwarten. Warum nicht? Weil man dann Dinge eröffnen müsste, klar, der Welt, die man nicht eröffnen kann. Das ist ganz klar. Und aus diesem Grund sehen Sie, es ist sehr wichtig, diese großen, richtigen Spezialisten von Fatima werden totgeschwiegen, ihre Schriften werden unterbunden, der Pater Fuentes wird entlassen, sofort nachdem er dieses Ding veröffentlicht. Alle diejenigen, die werden verachtet und werden als Fatimisten, als verrückte Fatimisten abgetan. Und jeder, der irgendeinen Mist über Fatima schreiben kann, das wird von der öffentlichen Fatima-Stelle in Fatima selber, im Fatima-Apostolat veröffentlicht. Sehr interessant. Sehen Sie. 1960. Die 1960-Geschichte, die wird der Kardinal Bettone mit einer Lüge nach der anderen quittieren. Was ist das? Wo kommt man da hin? Was ist die Reaktion vom Vatikan, wenn man also diese Dinge eben betrachtet? Ein Punkt nach dem anderen. 40 Jahre, ein Geheimnis unter Schlüssel verlangen, dass kein Mensch weiß, was es ist, sodass man also ganz klar, kein Wort, alles ist bekannt, alles kann bekannt werden, nur das nicht. Dieses kleine Zettelchen mit 20, 25 Zeilen. Und plötzlich im Jahr 2000 wird uns etwas serviert, wo keiner versteht, was es bedeutet, wo jeder eine andere Erklärung geben kann, ob es mystisch, lieb, groß ist oder modernistisch. Ich habe die schönsten Erklärungen gelesen, aber ich habe genauso Erklärungen gelesen von grauen Modernisten, die das ganz anders interpretieren. Jeder kann das interpretieren, wie er es will. Hat für so etwas die Schwester Lucia so sehr gelitten, bevor sie das geschrieben hat und es weitergegeben hat und das Ganze. Das ist ja ganz klar, dass es so nicht sein kann. Und sehen Sie, es muss noch etwas da sein. Es muss noch was dahinter sein. Jetzt komme ich zum Schluss. Nachdem wir diese 6 Quellen ein bisschen beachtet haben, das ist nur eine kurze Zusammenfassung. Wenn das dritte Buch herauskommt, dürfen Sie das alles in aller Ruhe lesen. Ein Argument nach dem anderen. Nachdem wir diese 6 sehen, nehmen wir an, dass das dritte Geheimnis, das ungefähr auf 22, 25, 26 Zeilen geschrieben worden ist, das wirkliche dritte Geheimnis, das, was die Mutter Gottes sagt, dass mit den Worten in Portugal wird das Dogma des Glaubens immer behalten werden. Und da schreibt man, da könnte man sagen, erstens, der Inhalt des dritten Geheimnisses gehört dazu, die große Gefahr im Glauben. Die Schwester Lucia sagt, ein furchtbarer geistlicher Krieg, die diabolische Desorientierung, die ganze Welt umgreift, die furchtbare Kämpfe und Kriege mit sich bringt und fast alle zur Hölle bringt durch eine generelle Apostasie und den Verlust des Glaubens. Das sind jetzt die Zeugnisse einfach zusammengenommen. Der erste Umstand des Geheimnisses ist die Zeit, 1960. Dann der zweite Umstand ist die Quelle der Krise. Die Quelle der Krise ist der Papst und das Geheimnis ist eine furchtbare Warnung an ihn selbst. Alle wichtigsten Bedingungen der Mutter Gottes, alle Gebete sollten besonders vom Heiligen Vater erfüllt werden. Die Andacht an das unbefleckte Herz Mariens, da hört man nie mehr was, seit langem, nie. Und die Weihe Russlands. Für ihn müssen wir ganz besonders beten, sagt Lucia, und das dürfen wir nicht vergessen, ganz besonders, denn die Strafen werden ganz besonders auf ihn fallen. Dann wird in diesem Geheimnis mit Sicherheit des Lösungs, des Heilmittel gegeben, vielleicht der Rosenkranz als öffentliches Gebet. Und dann können wir so sagen, in Portugal wird das Dogma des Glaubens wird immer behalten werden, solange das Verlangen unserer lieben Frau dort eben auch erfüllt wird. Aber wenn die Welt weitermacht und die Botschaft von Fatima ignoriert und verachtet, dann wird von 1960 an eine schwere Häresie ins Herz der Kirche eindringen, der Modernismus, der zur Apostasie, zum Abfall des Glaubens in einem großen Teil der Welt führen wird. Eine große Zahl der Priester oder der Kleriker bis zur Spitze wird den Glauben verlieren. Eine unzählige Zahl von Seelen werden verloren gehen, wegen dem Abfall und der schweren Vernachlässigung von Seiten ihrer Hirten und insbesondere des Heiligen Vaters selbst, der die Kirche in Richtung der Zerstörung ziehen wird. Und dieselben Menschen, die der Heilige Vater begünstigt hat für diese zerstörende Arbeit, diese selben Menschen werden sich gegen ihn stellen mit den fürchterlichsten Blasphemien, Gotteslästerungen und Hass. Und die kleine Zahl der Gläubigen wird vom geistlichen Hunger sterben. Das letzte Heilmittel, um gegen diese Verblendung zu warnen und dieses fürchterlichste Strafgericht abzuwenden, das unzählige Seelen in die Hölle stürzen wird, wird die Andacht zum heiligen Rosenkranz sein und zum unbefleckten Herzen Mariens. Deshalb bittet die Mutter Gottes, unsere liebe Frau, den Heiligen Vater, einen feierlichen Akt in diesem Sinn zu setzen, vielleicht den heiligen Rosenkranz als offizielles Gebet der Kirche zu instituieren oder das Fest des unbefleckten Herzens Mariens als eines der Hauptfeste der Kirche zu erklären oder sowas. Wenn er den Willen des Himmels nicht erfüllen will, wird er selber in fürchterlichster Weise bestraft werden und die angekündigten Strafgerichten werden die ganze Welt devastieren. Wer immer treu zu unserer lieben Mutter stehen wird, zu unserer lieben Frau, wird nie untergehen und sie wird ihn niemals verlassen. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Das ist so ein bisschen eine Rekonstruktion, wie das dritte Geheimnis auf 22 Linien sein soll. Und zum ganzen Schluss vielleicht noch ein kleines Wort. Überlegen Sie sich mal, warum wird dieses dritte Geheimnis nicht geoffenbart? Natürlich, ist klar, im Augenblick würde kein Modernist sowas sagen können, wenn es das ist. Und so etwas in diese Richtung wird es sicher sein. Bitte, ich habe Ihnen jetzt nicht das dritte Geheimnis vorgelesen. Bloß nicht. Es ist ungefähr eine Idee, eine Rekonstruktion, was da drin sein könnte, mehr oder weniger. Ja, bitte das ganz richtig verstehen. Aber man könnte sagen, warum erlaubt Gott es noch nicht? Er könnte doch ohne weiteres jetzt irgendjemanden das offenbaren und der bringt den Zettel in die Kirche von Wien und sagen, hier ist das dritte Geheimnis. So ganz einfach. Der Heiland kann alles tun. Vielleicht ist es doch die göttliche Vorsehung. Ich glaube, es ist so. Solange Fatima verachtet wird, wird das dritte Geheimnis nicht veröffentlicht. Aber schauen Sie, es wird eine Zeit kommen. Wir gehen darauf hin, wenn alles drunter und drüber geht, wenn wir völlig verloren sind, wenn alles verloren scheint, wenn die ganzen Katastrophen dieses dritten Geheimnisses schon über die Kirche geflossen sind und sie fließen ja drüber und fast alles schon zerstört haben, wenn also dieses Geheimnis in seinen letzten Konsequenzen sich schon erfüllt, und der Heilige Vater, ob es dieser ist oder ein anderer, das weiß Gott, vor dieser Evidenz, vor der Tatsache steht, dass alles verloren ist, dass alle sich von ihm abwenden, dass die Kirche völlig sich innerlich zerfrisst und zerstört und nicht mehr weiß aus und ein. Wenn das alles so ist, dann wird er sagen, meine Kinder, schaut, wenn alle schon den Glauben verloren haben, einschließlich die Bischöfe und Priester, wenn ein einziges Chaos in der Welt und in der Kirche schon alles durcheinander gebracht hat, wir sind auf dem besten Weg dazu, wie Sie wissen, dann wird er sagen, vielleicht im letzten Augenblick wird er sich dann zur Mutter Gottes wenden. Unsere letzte Hilfe für ihn selbst und für die Kirche. Was Einfaches ist, schauen Sie, wenn er einfach in diesem Augenblick den letzten Treuen der Kirche eröffnet, schaut, all das, was wir hier gemacht haben die letzten Jahre, das hat die Mutter Gottes 1917 alles schon angekündigt. Und es ist ganz klar, diese Prophezeiungen haben sich vor unseren Augen genau ebenso abgespielt und scheint nun alles verloren zu sein. Und trotzdem, die einzige Hoffnung, die einzige Verheißung, die uns bleibt, ist diese Verheißung des unbefleckten Herzens. Sie hat gesagt, es wird sehr spät sein, aber nicht zu spät. Und aus diesem Grunde möchte ich jetzt Ihnen einfach euch, liebe Kinder, meine liebe Kinder, euch erklären, was die Mutter Gottes sagt. Und dann wird diese 25 Zeilen lesen und sagen, so, und jetzt will ich endlich tun, was die Mutter Gottes verlangt. Und jetzt werden wir ganz fest in ihr unbeflecktes Herz gehen. Und auf diesen Augenblick, liebe Gläubige, warten wir. In der Zwischenzeit haben wir alles zu tun. Das alles habe ich Ihnen nur gesagt und das ganze Buch nur drum geschrieben, um uns zu zeigen, dass auch hier das unbefleckte Herz Mariens uns nicht verlässt. Dieses dritte Geheimnis beschreibt irgendwo diese furchtbare Zeiten, die wir sind, die Krise der Kirche, aber ist im Grunde ein ungeheuer Trost für uns. Der Trost für uns, letzten Mohikaner, nicht wahr, der Tradition, besteht darin, ja, die Mutter Gottes steht auf unserer Seite. Wenn alle uns verlassen, dann hat sie ganz fest uns, sie sieht das alles, sie hat das alles vorgesagt. Und sie hat in Fatima eben verlangt, genau ihr Treue zu halten. So wollen wir jetzt mehr denn je zuvor eben das, was sie in Fatima verlangt hat, von der ersten Erscheinung des Engels bis zu ihrer letzten Intui, wirklich als großes Losungswort, als große, will ich so sagen, als großes Ideal für den Rest unseres Lebens nehmen und wirklich Apostel unserer lieben Frau von Fatima sein. Jesus möchte sich deiner bedienen, damit die Menschen mich, das unbefleckte Herz Mariens, kennen und lieben. Und damit wirst du deine Seele retten und wirst viele, viele andere von der Hölle bewahren. Vielmal vergelt's Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Maria mit dem Kinde lieb. Gib ihm den Segen. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.